Ich glaube, so der eine Punkt, den man als Journalist immer im Kopf behalten muss, ist die Neutralität, die es vielleicht in der absoluten Form nicht gibt, aber trotzdem der Anspruch, neutral zu berichten und keine Partei zu ergreifen, das ändert sich natürlich dann komplett.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner. Hier kommen die zu Wort, die vorausdenken, vorangehen und Verantwortung übernehmen. Menschen, denen es nicht reicht, auf die Zukunft zu warten, sondern sie aktiv gestalten wollen, im Hier und Jetzt. Heute geht es um Transformation und um Kommunikation. Die Kernfrage, der wir nachgehen, wie kommuniziert man Transformation glaubwürdig? Mein heutiger Gast ist hier zu Hause, als Kommunikationsbegleiter, Storyfinder und Moderator, vor allem aber als gelernter Journalist. Heute werden wir seine Geschichte kennenlernen, über das ein oder andere große Interview sprechen, seine Prinzipien spüren und vielleicht gibt er auch einen Einblick über seine ganz persönliche Transformation in die Selbstständigkeit. Herzlich willkommen, Christian Gleichauf.
Vielen Dank, Stefan. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich auch, Christian. Und lass uns erstmal direkt reingehen. Was ist Zukunft für dich?
Zukunft, du hast es schon gesagt, die Gestaltung auf der einen Seite. Ich bin da aber etwas zwiegespalten. Ich finde es ganz spannend. Ich habe vor über 20 Jahren ein Buch gelesen. Es hat mich dann doch, ist mir im Kopf geblieben. Und da wurde Zukunft als etwas beschrieben, was hinter uns liegt. Und wir schauen nach vorne eigentlich in die Vergangenheit. Denn nur das ist das, was wir sehen können.
Das widerspricht, was wir uns vorstellen können überhaupt, oder?
Genau. Mhm. Und das widerspricht so unserer allgemeinen Vorstellung von Zukunft, die eben eigentlich vor uns liegt und was auch unsere Sprache widerspiegelt. Aber es gibt zum Beispiel in Südamerika ein Volk, was das genau umgedreht hat. Da liegt eben die Zukunft hinter einem und die Vergangenheit vor einem. Fand ich ganz spannend, auch mit Blick auf den Journalismus, weil wir ja im Journalismus auch eigentlich vor allem über das sprechen können, was war, und weniger über das, was sein könnte. Das ändert sich dann, wenn man den Schreibtisch wechselt.
Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Antwort auf die erste Frage. Die hatten wir noch nie. Aber stell dich bitte kurz unseren Hörern vor. Wer bist du und ja, was machst du ganz kurz?
Ja, Christian Gleichauf, 54 Jahre alt. Ich war 23 Jahre bei der Heilbronner Stimme in unterschiedlichen Positionen. Habe mich dann vor 2 Jahren selbstständig gemacht in der Kommunikationsberatung. Begleite nun Unternehmen, Institutionen im Heilbronner Raum, Hohenlohe, Bildungscampus, Umfeld, mit unterschiedlichen Ansätzen. Also,
da gehen wir heute spannend. Sicherlich drauf ein, genau. Ja, genau, du hast ja gesagt, jahrzehntelang warst du eben, hast du geschrieben über Unternehmen, Betriebsräte, Minister oder Vorstände. Wie fühlt es sich heute an, selbst auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen,
ja? Ja, weiterhin ungewohnt.
Da bin ich beruhigt. So.
Man muss das immer lernen. Ja, die Fragen zu stellen war mein tägliches Geschäft. Und jetzt darf ich Antworten geben. Und das ist auch erwartet. Und da muss man umdenken. Aber funktioniert ganz gut.
Du hast gesagt, du hast die Fragen gestellt. Gibt es eine Frage, die du dir gerne selber stellen würdest?
Eine Frage? Das sind die Fragen, die ich ganz besonders liebe. Eine Frage. Ja, was? Das überlasse ich dir, Entschuldigung. Okay,
nein, dann gehen wir rein. Also, du hast oft, und vielleicht fangen wir erstmal so ein bisschen mit deinen, ja, mit so ein oder anderen großen Berichterstattungen an. Du hast Reinhard Wirth über die Jahre mehrfach getroffen. Vom Kriegsausbruch 22 bis hin zur Nachfolgeregelung mit Benjamin Wirth. 23, glaube ich, war das. Was hast du aus diesen Gesprächen mitgenommen? Gibt es eine Kernbotschaft, die du dir heute gerne teilen möchtest?
Reinhold Wirth hat nie taktisch gedacht bei seinen Aussagen. Also ich möchte es nicht ausschließen, aber ganz grundsätzlich hat er sich nicht viel darum gekümmert, ob jetzt eine Aussage für sein Geschäft positiv oder negativ sich auswirkt, sondern er hat versucht, die Dinge so zu beschreiben, wie er sie sieht. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das ist eine Art von Ehrlichkeit, die natürlich nach innen wie nach außen wirkt. Und ob das dann die die Haltung gegenüber der AfD war oder die Einordnung des Krieges ganz zu Beginn, wo er schon praktisch seine Sorge geäußert hat, dass wir uns auf den Dritten Weltkrieg zubewegen. Das war damals sehr beachtlich und hat mancher auch geschluckt, ob das nicht von diesem recht älteren Herrn, der ja natürlich auch in Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs noch aufgewachsen ist, vielleicht etwas zu übertrieben dargestellt wird. Ich glaube, inzwischen haben wir alle ein Gefühl dafür, dass das gar nicht so aus der Welt war, was er da gesehen hat.
Das ist sicherlich die Freiheit eines Familienunternehmers, der eben nicht irgendwelchen Stakeholdern verbunden ist oder sowas, sondern eben auch frei Meinung äußern darf. Und das hast du gesagt, dass er keinen, er scheut eben kein klares Wort. Was können Unternehmenskommunikatoren von dieser Direktheit lernen, ohne sich, ja, ohne da vielleicht immer gleich anzuecken? Ist das Authentizität oder was ist es?
Man muss schon seine eigene Stimme finden und das lässt sich natürlich nicht auf Knopfdruck erreichen, aber Ehrlichkeit ist das A und O bei der ganzen Geschichte. Nur darüber kann man eine Glaubwürdigkeit erreichen.
Und die Art, wie er kommuniziert, hat sich das über die Jahre verändert oder hast du da eigentlich schon eine ganz klare Linie immer wieder verfolgen können?
Bei Reinhold Wirth?
Bei Reinhold Wirth, ja.
Also die Art, wie er kommuniziert, also ich habe es verfolgt, auch im Nachklapp an seine 2008, 2009, wann war das, mit der Steuergeschichte, die er natürlich sehr ungern besprochen hat, dann auch in späteren Jahren. Da hat er auch sehr emotional reagiert und ich glaube, da hat er dann auch gemerkt, dass, da muss er aufpassen, würde ich mal so vermuten. Mhm. Und das tut nicht gut, wenn man da solche Themen auch selbst immer wieder in die Öffentlichkeit mit diesem Tonfall reinbringt. Aber ja, ansonsten kann ich es nicht unbedingt beurteilen. Er war schon bis zuletzt auch auf Höhe der, auch im Gespräch immer auf der Höhe, sage ich mal so. Ja.
Ja. Und bei der Nachfolgegeschichte, die du ja auch recherchiert hast oder ein Interview gegeben hast, da ist ja auch explizit das Wort nahbar bleiben, trotz 87.000 Mitarbeitern gefallen. Vielleicht kannst du da sagen, wie kommuniziert man bei so einer Größe trotzdem Nähe und Glaubwürdigkeit? Vielleicht auch gerade in Transformationszeiten.
Das ist sicher eine schwierige, ein schwieriges Unterfangen bei 87.000. Ich glaube, das haben sie auch selbst gespürt in diesem Interview, dass das sich so ein bisschen beißt. Okay. Ja, man kann natürlich nicht für 87.000 Leute auf jede E-Mail reagieren, also wirklich. Aber trotzdem geht es natürlich um eine Haltung und die zu finden, dass man, wenn man irgendwo sich befindet, dass man dann auch ansprechbar bleibt und dass man dann auch sich auch mal um Themen kümmert, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort auf der Agenda stehen, die die Leute aber interessieren, die bei einer Versammlung oder wo auch immer zur Sprache kommen. Ja, also das ist schon ein hoher Anspruch, das muss ich schon sagen.
Hoher Anspruch, auch für die Nachfolge,
ja, ganz klar. Auf jeden Fall.
Also das ein anderes Interview, was mich natürlich auch, weil ich auch Roman Herzog persönlich kennenlernen durfte im Rahmen der Burgfestspiele in Jagsthausen, hast du geführt und das war, glaube ich, sein letztes großes Interview.
Ja.
Und da ging es eigentlich, der Souverän sitzt am Stammtisch. Das ist so eine Pauschalaussage gewesen. Und da habe ich mich so gefragt, was hast du aus diesem Gespräch über die Kunst gelernt, so komplexe politische Lagen in einem einprägsamen Satz zu bündeln? Das ist ja, glaube ich, schon was Entscheidendes in der Kommunikation, nach intern, nach extern, aber wahrscheinlich haben Politiker das, ja, müssen die das am Anfang gleich lernen, oder? Ja. Manche können es, manche nicht.
Genau, also ich glaube, da ist Roman Herzog ein Paradebeispiel dafür, der auch mit seiner Ruckrede natürlich schon begonnen hat, Dinge wirklich auf den Punkt zu bringen und man nimmt es ihm ab. Das ist halt auch, man spürt, dass er schon während man die Frage stellt, immer schon einen Schritt weiter ist und sich schon nicht in dem Augenblick die Gedanken macht, sondern sich all die Gedanken, die man sich normalerweise macht und die Abwägungen, schon wahrscheinlich 3-4 Mal vorher gemacht hat und das trotzdem dann auf den Punkt bringt, sofort. Das war beachtlich.
Was hast du so mitgenommen von seiner, von seiner Weitsicht, sage ich mal. Ist da irgendwas noch hängen geblieben bei dir, wo du sagst, da habe ich einfach einen Hut gezogen davor?
Seine Weitsicht. Wir hatten es da ja auch insbesondere vom Umgang mit Populisten, von der Situation in der CDU, damals noch unter Merkel. Und also ich muss sagen, man hat gespürt, dass er dort nicht mehr ganz zufrieden war, wie das alles läuft.
Nicht mehr zu Hause gefühlt.
Nicht mehr so ganz zu Hause gefühlt. Und gleichzeitig seine Weitsicht, wie man mit den Populisten umgehen kann, würde ich sagen, war auch letztlich ähnlich hilflos wie bei vielen, die damit auch nicht wissen, wie sie umgehen können. Weil man letztlich die Populisten nicht mehr stellen kann mit Argumenten, mit Erklärungen, warum man jetzt politisch irgendwie, das war sein Argument, Frau Merkel erklärt ja nicht, was sie tut. Und man kann, glaube ich, mit Erklärungen nicht mehr viel bewirken.
Das wäre spannend gewesen, wie er heute reagieren würde. Ja. Auf jeden Fall. Lass uns so ein bisschen deine persönliche Reise, deine Transformation angucken. So ein bisschen den Übergang vom Beobachter zum Gestalter habe ich es genannt. Du warst Chefkorrespondent Wirtschaft bei der Heilbronner Stimme, hast du gesagt, bevor du Wortkraft in die Beratung gewechselt bist mit diesem Begriff. Was war der Moment oder der Gedanke, der diesen Schritt ausgelöst hat? Kam der von dir oder ist der von außen an dich herangetragen worden?
Ja, das war die 2023 im Mai und ich habe eine Fahrradtour gemacht mit einem ehemaligen Kollegen, dem Reto Bosch, der damals als Ressortleiter in der Landkreisredaktion der Heilbronner Stimme mich auch zu seinem Stellvertreter gemacht hat. Wir sind wirklich auch freundschaftlich verbunden und waren da mit dem Fahrrad unterwegs. Und er hat sich 2020 selbstständig gemacht und fokussiert auf die Kommunen. Und er hat zu mir gesagt, sag mal, hast du dir das schon mal überlegt? Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass das für dich auch funktioniert. Mhm. Vielleicht auch mit dem Fokus jetzt, wo du in der Wirtschaft bist, auf die Wirtschaft. Und es war, als hätte er mir mit einem kleinen Hammer auf den Kopf gehauen. Es war so ein Blitz. Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Und warum bin ich nicht selber drauf gekommen?
Okay.
Und ab dem Zeitpunkt ging es eigentlich nur noch darum, das durchzudenken, vorzubereiten, denn ich wollte den Schwung, den man letztlich auch hat in der öffentlichen Wahrnehmung, dann auch mitnehmen und nahtlos weitermachen können und nicht erst mich dann ein halbes Jahr um Homepage und Sonstiges kümmern.
In die persönliche Findung begeben, genau.
Ja.
Aus diesen fast 30 Jahren Journalismus, was hast du da so als Kern in die Beratung übernommen und was hast du bewusst auch weggelassen oder anders gemacht?
Als Kern in die Beratung habe ich wirklich den journalistischen Ansatz genommen, dass ich auch immer versuche, hinter die Themen zu schauen, die richtigen Fragen zu stellen, das Thema zu verstehen, bevor ich dann irgendwie Ratschläge gebe oder Empfehlungen ausspreche.
Die unangenehmen Fragen sind geblieben.
Die unangenehmen Fragen sind geblieben. Und das ist immer wichtig, dass man auch weiß, wie jemand dann auch reagieren würde und was da dahinter steckt. Und ja. Ich glaube, so der eine Punkt, den man als Journalist immer im Kopf behalten muss, ist die Neutralität, die es vielleicht in der absoluten Form nicht gibt, aber trotzdem der Anspruch, neutral zu berichten und keine Partei zu ergreifen, das ändert sich natürlich dann komplett.
Und muss man fast ablegen.
Das muss man ablegen, jawohl.
Genau. Du beschreibst deine Arbeit mit dem Bild des Handwerks, Wortkraft. Was genau ist für dich das Handwerk in guter Kommunikation, das viele Unternehmen unterschätzen?
Man hat gelernt, im Journalismus sehr schnell, sehr präzise zu arbeiten. Ein Artikel, auch wenn natürlich dann Druckfehler am Schluss mal drin sind, sollte nahe an dem sein, was man wirklich auch nach 3 Tage später ungefähr noch schreiben wollte. Ja, manchmal kommt es gar nicht so auf die Geschwindigkeit an, ob man da noch viel Zeit hat oder weniger. Man muss sich natürlich auch im Journalismus nicht mit so vielen Personen absprechen. Da wird nochmal Korrektur gelesen und dann ist es gut. dafür hat man jetzt mehr Zeit, aber so diese Präzision, dass man auch die Geschichte sieht und dann auch korrekt erzählt, dass
Der Feinschliff,
ja. Ja, okay. Und an Texten arbeitet, bis sie dann wirklich dementsprechen, was man will.
Hast du ein Beispiel, wo du besonders stolz bist? Wo du sagst, da habe ich es wirklich geschafft, das auf den Punkt zu bringen oder ohne Diskussion die Pressemeldung etc. praktisch irgendwie rauszubringen?
Ein Beispiel? Nein, also ich arbeite manchmal tatsächlich auch noch so ansatzweise journalistisch, wenn ich dann Interviews führe für Ferdinand Steinbeis Institut oder wie auch immer, was dann auch als Interview vielleicht so laufen kann, genauso wie ich es früher im Journalismus gemacht hätte. Feinschliff in dem Sinne, ich schleife an jedem Text, ja.
Also
ja,
okay, gut. Nee, gut, aber als Journalist warst du halt eben auf der einen Seite. Da hast du Unternehmen kritische Fragen natürlich stellen sollen und auch immer wieder hinterfragt. Jetzt berätst du Unternehmen genau in diesem Moment. Wie hast du dir das Vertrauen erarbeitet, dass man ja, dir als ehemaligen Journalisten auch die eigenen Schwächen zeigt? Weil das ist, glaube ich, ja auch oft wichtig, dass man ein bisschen tiefer geht.
Es ist ganz wichtig, dass man transparent ist mit solchen Themen und da auch Hinblick Richtung, wir müssen jetzt nicht über Krisenkommunikation in dem Sinn sprechen, aber die präventive Krisenkommunikation liegt natürlich auch schon darin, dass man sieht, wo etwas entstehen könnte, wo man sensible Situationen vermeiden oder zumindest richtig reagieren in diesen Situationen. Das kann man vorbereiten und das kann man nur dann vorbereiten, wenn man darüber informiert ist und wenn man darüber sprechen kann.
Und so hast du auch Vertrauen gewonnen, weil du immer ein bisschen den Weitblick mit reinbringst.
Genau. Das ist vielleicht im Gegensatz zu dem vorwärts in die Vergangenheit schauen. Da muss man dann häufiger mal hinter sich schauen. Nein, ich bleib so. Ich will das Bild nicht überstrapazieren. Ich bin natürlich auch im Deutschen so unterwegs, dass ich nach vorne schaue in die Zukunft und dass man da schon das eine oder andere absieht.
Szenarien
und so weiter. Und genau, durchspielt. Ja.
Und gab es schon mal eine Situation, wo du eben da vielleicht auch in einem Erstgespräch warst, wo deine Vergangenheit dann Hindernis war? Oder war das eigentlich immer nur positiv bewertet, wenn du mit potenziellen Kunden gesprochen hast?
Also ich würde sagen, dass es grundsätzlich positiv beurteilt wurde, und weil die Leute mich zum Teil eben auch kannten. Dort, wo sie mich nicht kennen oder gekannt haben, da war es teilweise vielleicht schwieriger, das rüberzubringen. Man weiß ja auch nicht genau, hat sich jemand jetzt schon genau informiert, wie viel muss ich denen jetzt erzählen. Aber ich hatte noch nie das Gefühl, dass jemand negativ darauf reagiert. Aber es ist natürlich nicht aus jedem Gespräch wird ein Auftrag oder eine Zusammenarbeit. Und deshalb weiß ich auch nicht, wo es nicht so gut ankam und wo jemand Bedenken hatte, ob ich jetzt noch irgendwie
einen Plan B verfolge,
ja, also das weiß man natürlich nicht.
Ich meine, du hast immer ein bisschen so das Thema Krisenkommunikation auch streifen. Du hast über Jahre verfolgt, wie Unternehmen auf kritische Berichterstattung reagieren, von anfänglichem Schweigen bis hin zur echten Kehrtwende. Was unterscheidet aus deiner Beobachtung Unternehmen, die eine Krise kommunikativ überstehen, von denen, die daran scheitern? Was ist die Essenz? Hast du das beobachtet?
Also als Journalist war ich natürlich ab dem Zeitpunkt,
wo du was aufgedeckt hast.
Wo ich was aufgedeckt habe und wo das dann praktisch irgendwann abgeschlossen war, dann auch wieder raus. Und ja. Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie diese Unternehmen sich intern dazu positioniert haben und damit umgegangen sind. Aber ich konnte natürlich sehen, wie das nach außen wirkt. Und ich glaube schon, dass Unternehmen wie damals auch zum Beispiel Kaufland, die sich dann nach anfänglichem Schweigen dann auch geöffnet haben und gesehen haben, nein, wir müssen jetzt unsere Geschichte dazu erzählen und wir wollen auch darauf reagieren, weil wir sehen, dass da an diesen Vorwürfen durchaus was dran ist und wir können was dran ändern.
Da war was mit Subunternehmern.
Genau, Werkverträge und diese Werkvertragspartner, die haben dann praktisch Mitarbeiter aus osteuropäischen Ländern, ich sage jetzt mal, ausgebeutet, um es kurz zu machen. Also die rechtlichen Rahmenbedingungen ihnen nicht erklärt, ihnen Dinge in Rechnung gestellt, die sie ihnen nicht in Rechnung stellen hätten dürfen. Und ja. Und hier hat Kaufland dann reagiert. Und ich glaube schon, dass in so einer Situation, wo man dann auch in der Öffentlichkeit dargestellt wird, als jemand, der verstanden hat und der das ernst nimmt, dass das unglaublich wertvoll ist, auch nach innen. Weil dann auch die Mitarbeiter sehen können, ja, wir stehen zu dem, was wir tun. Und wir verheimlichen das nicht, sondern wir gehen damit offen um. Das hat eine Wirkung.
Und durchaus auch diese Fehler oder diese Unachtsamkeit dann in etwas Positives wandeln, weil man eher es ganz klar adressiert.
Genau.
Ja.
Und umgekehrt ist es natürlich genau der andere Fall, wenn ich mich nach außen einfach verschließe und jede Anfrage mit kein Kommentar beantworte, dann
merkt man, dass man erstmal eine Stellungnahme formulieren muss, ja, und kein Szenario hat.
Genau, ja, und das wird ja nicht mehr getan dann. Und dann hat es auch eine Wirkung sowohl nach außen als auch auf die eigenen Mitarbeiter.
Gibt es so eine typische erste Reaktion von Unternehmen, die du im Rückblick als größten Fehler einstufen würdest? Ist es dieses Schweigen
erstmal? Der erste Impuls ist, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Unternehmen und Unternehmern und Verantwortlichen zu schweigen.
Ja.
Ich habe den gegenteiligen Fall erlebt mit Fuyao, Autoglashersteller, mit also chinesischer Autoglashersteller, Kleingarten hier angesiedelt, die versucht haben, das anders zu machen. Und die Fachbegriff Stealing Thunder, ja, die haben gesehen, da kommt was auf sie zu. Sie mussten Mitarbeiter entlassen, wollten Mitarbeiter entlassen, wie auch immer. Mhm. Und wussten, dass sie dann auch wahrscheinlich kritisch beäugt werden, weil es dazu auch eine Dokumentation auf Netflix gab, die dann natürlich Parallelen wurden dann offensichtlich. Das wusste ich beim ersten Kontakt gar nicht. Ich habe nur gesehen, die gehen sehr offen damit um und laden mich ein und lassen mich in die Fabrik und so weiter. Und wie sich aber dann herausgestellt hat, haben sie eben dann nur die halbe Wahrheit erzählt. Und das fällt einem dann natürlich umso mehr auf die Füße.
Ja. Mhm. Und das ist Wahrheit, ganz klar. Aber was muss passieren, damit aus Verteidigungshaltung echte Kurskorrektur wird? Ist es dann wirklich diese interne Transformation oder sind oft Personalwechsel damit auch einhergehend, dass man dann Konsequenzen ziehen muss, um ja, einfach zu zeigen, wir meinen es ernst? Oder was hast du da beobachtet?
Also das würde ich mir, glaube ich, nicht anmaßen, dass ich einen Personalwechsel als Bedingung vorschlagen würde, um da aus irgendeiner Situation rauszukommen. Aber ich glaube, wenn man Verantwortung übernimmt für etwas, wofür man Verantwortung trägt, nach außen wie nach innen, dann muss das auch sichtbare, spürbare Konsequenzen haben. Dann reicht es natürlich nicht, wenn man nur sagt, wir entschuldigen uns und sehen den Fehler oder wie auch immer, aber nichts ändert. Ja, dann muss natürlich, das ist natürlich auch etwas, was man im Zweifelsfall jedem Journalisten auch nachweisen muss.
Und der Druck der Journalisten, ist der wichtig? Ist so von Medien und von Gewerkschaften vielleicht auch? Oder gibt es auch ein positives Beispiel, wo ein Unternehmen von sich aus umsteuert und man eher dann diese positive Story nachher erzählt?
Ich glaube, die absolute Mehrzahl steuert natürlich um, ohne dass die Presse oder
Gewerkschaften
dafür irgendwie notwendig wären. Das wäre ja schlimm. Aber nichtsdestotrotz halte ich natürlich die Funktion der Presse weiterhin für essentiell wichtig in der Demokratie und auch in einer Wirtschaft. Wir sehen es tatsächlich auch gerade in den USA, was passiert, wenn es keine freie Presse auch auf regionaler Ebene mehr gibt, wie viel Unternehmen sich dann leisten können, ohne dass irgendeine Kontrollinstanz da mal draufschaut. Und hier müssen die Unternehmen damit rechnen, dass irgendein Mitarbeiter, irgendjemand von der Gewerkschaft auf irgendeinem Weg ist, den Weg zum einem Journalisten findet und der dann nachfragt. Und der hat das Recht, nachzufragen. Er hat nicht das Recht auf eine Antwort bei einem privaten Unternehmen, aber er hat das Recht auf die Frage und er hat das Recht, darüber zu berichten. Ja. Mhm. Und das muss man im Hinterkopf behalten.
Klingt jetzt fast wie eine Drohung, aber ist auf jeden Fall auch ein ganz klares Instrument in der Demokratie.
Ja, klar. Mhm. Und ich glaube, hier hat es jeder im Hinterkopf. Mhm. Das ist, muss niemand als Drohung empfinden, sondern es ist ein Fakt. Ich glaube, dass trotzdem, was ich am Anfang gesagt habe, die meisten denken ja um, und es geht bei Krisen, bei Transformation, diese Veränderungen, die da stattfinden, da geht es natürlich immer darum, das auch zu kommunizieren. Da will man ja von sich aus schon was, darüber sprechen, wenn man diese Veränderung angeht. Ich glaube, da ist es häufiger das Wie.
Das ist dann nochmal eher die positive Kommunikation.
Die positive Kommunikation, wenn es wirklich Krisen gibt, Abbau, Mitarbeiterabbau, Stellenabbau und so weiter, dann gilt es auch, und häufig ist das verbunden, wenn es ein Unternehmen ist, was jetzt nicht komplett mit dem Rücken an der Wand steht, ist das ja häufig verbunden mit einer kleinen Transformation oder sogar einer großen Transformation. Mhm. Und dann kann man ja durchaus auch diese Geschichte erzählen.
Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin?
Wo kommen wir her? Was haben wir getan, um dorthin zu gehen? Und dann ist dieser Mitarbeiter, dieser Stellenabbau durchaus vielleicht ein schmerzhafter Bestandteil dieser Strategie, aber eben nur ein Teil davon. Ich muss eben dann schon das gesamte Bild zeigen und die ganze Geschichte erzählen.
Ja, da kommen wir auch nochmal gleich spezifisch drauf auf diese Transformationskommunikation. Aber ich habe hier noch ein, zwei Fragen. Ja, vielleicht wiederholt sich auch mal was, aber wenn ein Unternehmen heute zu dir kommt und sagt, wir haben ein Problem, das bald öffentlich wird, was ist dein erster Rat, bevor überhaupt eine Pressemitteilung geschrieben wird?
Ja, erstmal müssen wir...
Tacheles reden.
Tacheles reden und drüber sprechen. Ja, da muss ich erstmal verstehen, wo das Unternehmen steht, was tatsächlich auf dem Spiel steht, was bisher natürlich auch schon kommuniziert wurde. Ganz wichtig, denn auch das, da werde ich auch kurz wieder immer zum Journalisten und recherchiere sehr genau, denn all das, was ich an öffentlich zugänglichen Quellen finde, das findet auch jeder andere. Mhm. Und das sind so die ersten Schritte. Und ja, bald wird etwas öffentlich, das immerhin hat man dann noch die Möglichkeit, sich vorzubereiten.
Und wenn du so eine Art 24-Stunden-Checkliste hättest, hast du sowas, wenn es wirklich die Zeit kritisch wird, wenn es schnell gehen muss?
Gut, ich hab jetzt keine Checkliste in dem Sinne, aber das ist natürlich sehr wichtig für die Unternehmen, das zu haben.
Sicherheit zu geben.
Die Sicherheit zu haben, wen muss man mit ins Boot holen, wen habe ich an meiner Seite, mit wem muss ich kurz mal sprechen in so einer Situation, wenn eine Anfrage kommt, dann sollte man nicht erst überlegen müssen, wen ich jetzt fragen muss und wer nicht gestört werden möchte und so weiter. Ja. Und ich meine, bei größeren Krisen ist ganz klar, dass dann letztlich der Verantwortliche, der Chef, der Geschäftsführer auch mit dabei sein muss. Sowas muss aber im Idealfall vorher auch mal besprochen sein und festgehalten werden.
Und wenn es dann halt, ja, oder gibt es sowas, eine Grenze zwischen ehrlicher Krisenkommunikation und PR-Beschönigung? Wahrscheinlich schon, das ist eine blöde Frage, wenn ich sie mir jetzt so gerade durchlese. Aber ich fand, oft wird er trotzdem noch so irgendwie, und wenn es nur 20%, wird so schön geredet, oder?
Ich finde, an erster Stelle steht wirklich die Ehrlichkeit.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass man jede Wahrheit zu jedem Zeitpunkt vollständig darlegen muss. Aber ich glaube schon, dass die Leute spüren, wenn man jetzt mit beschönigenden Worten einsteigt oder das Ganze einpackt. Denn gerade in solchen Situationen sind die Leute sehr sensibel, wie wird etwas formuliert. Und dann kippt das ganz schnell ins Gegenteil. Wenn man dann wenn man sich entschuldigt und gleichzeitig rechtfertigt, warum man das getan hat, wenn man sagt, ja, es war aber auch gar nicht so schlimm oder ja, dann sind.
Der Markt hat es gefordert oder
genau.
Andere machen das auch.
Ja, so, ja. Typisches Beispiel. Ja. Und dann ist man ganz schnell auch bei Stakeholdern, ja. Anknüpfend an Fuyao, schon in der ersten Geschichte haben sie dann eben gesagt, wir sind eigentlich gar nicht schuld, Audi hat keine Aufträge mehr uns gegeben. Und siehe da, Audi war nicht besonders begeistert. Das war während der Corona-Zeit und die wollten jetzt nicht verantwortlich gemacht werden für die Entlassung von 60 Mitarbeitern bei einem Zulieferer.
Ja, okay.
Und ja, so.
Und wenn du dann trotzdem bei einem Kunden sitzt und ja, es geht genau darum, eben eine Story zu beschönigen und du weißt eigentlich, dass es in die falsche Richtung geht, ist da praktisch bei dir Schluss oder ist der Kunde dann König?
Das kommt immer auf den Fall an.
Okay,
das muss man schon sagen. Nein, aber natürlich, wenn das Grundverhältnis stimmt und jemand entscheidet sich dagegen und ist sich auch dessen bewusst und ich habe meinen Punkt gemacht, dann akzeptiere ich auch, dass jemand die Verantwortung dafür übernehmen möchte und das anders machen möchte. Also da habe ich jetzt nicht das Riesenproblem damit. Schwierig wird es, wenn man natürlich zuerst gefragt wird, dann nicht drauf gehört wird und am Schluss dafür verantwortlich gemacht wird. Okay. Dann sollte man aufpassen, ja.
Ja, dann sollte man den Kunden vielleicht doch lieber alleine kommunizieren lassen.
Ja.
Genau. Genau. Transformation glaubwürdig kommunizieren. Wenn wir jetzt Heilbronn gucken, ja, Heilbronn wird zum KI-Standort mit dem Innovationspark, dem IPAI, im wachsenden Start-up-Szene. Gleichzeitig tun sich aber viele Mittelständler noch schwer, diesen Wandel für sich und ihre Belegschaft einzuordnen. Und kann man das so pauschal beantworten? Wie kommuniziert man diese Transformation, ohne zu überfordern oder zu übertreiben? Hast du da Ansätze oder machst du das schon?
Ja, also ich zum Beispiel dieser Link nach Heilbronn ist für viele Unternehmen in der Region eminent wichtig. Ja. Und die einen sind eben schon Mitglied im IPAI. Man muss aber nicht unbedingt Mitglied sein. Als kleiner Mittelständler reicht es auch schon, wenn man einfach die Chancen nutzt, die sich da im Umfeld ergeben, Kontakte knüpft. Und da bin ich zum Beispiel jetzt nicht nur Kommunikationsberater, sondern auch Netzwerker in dem Sinn, dass ich dann auch die Leute zusammenbringe unter Umständen von ich bekomme ja mit, was es an Angeboten gibt, zum Beispiel an den Universitäten, an der TUM, die rausgehen in die Unternehmen und bestimmte Formate haben, wo Studenten für 3 Monate oder ein halbes Jahr in die Unternehmen gehen und dort auch Projekte begleiten oder durchführen. Und ja, also das sind so die ganz vielschichtig eigentlich.
Und wenn du da eben Unternehmen begleitest, eben auch im Kosmos künstliche Intelligenz, was beobachtest du daran? Woran scheitert glaubwürdige Kommunikation über diesen KI-Wandel meistens? Ist es zu euphorisch oder wird zu viel Angst gemacht? Oder wo ist das richtige Mittel vielleicht auch?
Es ist häufig schon sehr euphorisch bei denen, die drüber sprechen.
Mhm.
Und bei denen, die nicht drüber sprechen, die sind sich dann so unsicher, dass sie nicht genau wissen, wie sie drüber sprechen sollen.
Mhm.
Es hat sich in letzter Zeit etwas gewandelt, aber ich glaube schon, dass man aufpassen muss, dass man jetzt diese ganze, all die Veränderungen, die mit KI einhergehen, jetzt nicht nur in den schönsten Farben zeichnet. Das fällt einem dann ja auch wieder auf die Füße, weil jeder Mitarbeiter hat damit zu tun. Sie haben auch Ängste, was passiert mit ihren Jobs. Und man sieht auch in vielerlei Hinsicht, dass jetzt zum einen dieser Wandel Richtung KI jetzt nicht mit der Geschwindigkeit in den Unternehmen vorangeht, wie man sich es manchmal wünschen würde. Und auf der anderen Seite aber die Welt sich unglaublich schnell verändert. Ja, also die Unternehmen haben es ja mit ganz neuen Herausforderungen zu tun, was nicht jetzt nur mit KI, aber auch mit der KI zu tun hat. Und das alles darf man jetzt nicht ganz auf nur den Satz reduzieren, wir nutzen KI und das ist super.
Gibt es schon eine KI-Müdigkeit in Unternehmen?
Ich glaube, teilweise gibt es die auch schon. Ja. Die erste Frustration, die dann dazu führt, jetzt haben wir so viel investiert, mit so vielen gesprochen, sind auf den einen oder anderen eingegangen, auf das ein oder andere Angebot und stehen jetzt eigentlich wieder an einem Punkt nicht viel weiter als vorher. Aber ich glaube trotzdem, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema natürlich sehr wichtig ist. Also die, auch wenn was schief geht, dann weiß man, wie man es nächstes Mal besser macht, ja.
Hast du da Erfolgsgeschichten von Mittelständlern? Also Mittelstand jetzt vielleicht bis 1000 Mitarbeitern, die wirklich sagen, da sind die führend oder auch engagiert hier im Ökosystem?
Boah, 1000, also...
Nein, nur als Grenze.
Ja. Da, also ich sehe, dass man sich bei vielen in kleineren Segmenten damit beschäftigt. Da gibt es eben auch diese Netzwerke, da habe ich es jetzt auch vielleicht mitbekommen, bei Next Level Mittelstand. Da ist auch Henrik Schunk mitführend, vorne mit dabei, hat es mitinitiiert. EBM Papst ist mit dabei. Und auch Fibro, also auch Kunden von mir, sage ich jetzt mal. Und die versuchen, diese kleinen Ansätze, also diese Ansätze gemeinsam durchzuspielen und am Schluss Kochrezepte zu präsentieren, die dann jeder auch direkt nachkochen kann, sozusagen, dass nicht jeder immer diese Fehler wieder neu durchmachen muss. Da geht es mit ganz Unterschied. Also das sind natürlich dann sehr technische KI-Einsätze, teilweise wie
in der Produktion.
Digitale Zwillinge entstehen und die Daten dafür bereitgestellt werden und so weiter. Also da gibt es sicher ganz viele gute Beispiele, aber ja, die sind auch dann immer ein bisschen abstrakt.
Abstrakt, okay. Ja, wenn man die Branche nicht kennt wahrscheinlich und wenn man tief einsteigt. Also wenn man eben rund um den ePie wächst ja genau so ein Ökosystem. Zumindest ist das ja auch die Vision, nicht nur mit Beton und Stahl, sondern natürlich auch mit vielen, vielen kommunikativen Ansätzen. Was braucht es kommunikativ, damit sich klassische Familienunternehmen und der Mittelstand davon nicht ausgeschlossen, sondern wirklich eingeladen fühlen? Kannst du das vielleicht nochmal, weil der ePie ist ja, hat ja eine Wucht, alleine durch die, ja, durch die großen Berichterstattungen. Und was läuft aus deiner Sicht vielleicht dann beim Andocken noch falsch?
Ich kann gar nicht sagen,
docken was alle gut an, das weiß ich.
Ja, sie haben, glaube ich, lange Zeit nicht angedockt. Also das war auch so zu meinen Zeiten bei der Stimme die leise Kritik, vielleicht auch ganz, ganz... Also mein letzter Artikel, muss ich sagen, war letztlich ein kleiner Aufruf, den ich mir geleistet habe, für die Region Heilbronn-Franken, die es nie geschafft hat, zusammenzuwachsen, die KI als ihr verbindendes Element zu akzeptieren und vielleicht damit auch letztlich Heilbronn endlich mal zu akzeptieren als Oberzentrum und sich zu versöhnen. Und jeder kann in dieser Region davon profitieren und konnte da auch zu einem frühen Zeitpunkt auch mit dem ePie direkt in Kontakt kommen und konnte bei den Veranstaltungen mit dabei sein, konnte auch Mitglied werden zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht die ganz Großen alle mit dabei waren. Gut, Porsche und Audi waren bald mal dabei, aber es war noch recht überschaubar. Dieser Zeitpunkt ist jetzt so langsam vorbei. Das heißt nicht, dass man nicht mehr reinkommt, aber jetzt mit einem 200 Mann-Frau-Belegschaft wird es jetzt schwierig, das alles zu stemmen, wenn man da die Kosten sieht, auch wenn man wirklich dabei sein will mit einem eigenen Büro, dann ist das schon eine Großinvestition, die sich kaum noch einer leisten kann in der Größenordnung, weil man es dann eben auch mit den, weil die ganz Großen ja auch schon Schlange stehen, mehr oder weniger, ja, und ich glaube, wir haben jetzt 150 Mitglieder und alles mit dabei, was Rang und Namen hat, also da fühlt man sich dann wahrscheinlich als kleiner Mittelständler eher unter ferner Liefen.
Okay. Also eigentlich braucht man Angebote, um hier einen größeren Kosmos zu ziehen, kann man sagen. Ne?
Genau.
Also das ist sicherlich die Herausforderung.
Im Umfeld werden Dinge angeboten und ich glaube, das muss weiterhin passieren.
Genau, KI-Festival, es gibt KI-Salon regelmäßig auch für die Gesellschaft.
Das geht rein in die Gesellschaft und KI-Festival ist sehr breit angelegt, aber ich glaube auch darüber hinaus sollte man weiterhin einfach die Leute kommen lassen und sich vernetzen lassen und das ist ja genau das Gleiche, was dann im ePie sonst passieren soll, dass die Leute beim Kaffee auf bestimmte Themen kommen. Ja, wie hast du das gemacht? Kannst du mir was zu deiner Lösung sagen, ohne zu viel zu verraten vielleicht? Und ganz ähnlich läuft es ja dann auch ein Stockwerk oder zwei tiefer ab, wenn eine öffentliche Veranstaltung stattfindet. Das nehmen halt sehr viele noch nicht so richtig wahr oder ja, zu wenig.
Wahrscheinlich liegt es aber auch daran, dass es so ein Projekt noch gar nie gab. Und deswegen natürlich einfach viel Findungsphase ist und viel natürlich auch probiert wird. Und es gibt vielleicht nicht immer nur diesen einen Masterplan, sondern der muss immer wieder korrigiert werden bei so einem Riesenprojekt. Das sollte man, glaube ich, der ganzen Organisation auch zugutehalten, dass die verdammt viel machen und vielleicht nicht alles immer gleich in der Kommunikation richtig ankommt. Und deswegen vielleicht auch manchmal ein bisschen, ja, einfach so ein Graben vielleicht am Anfang entsteht. Also wir gucken da jetzt gerade ein bisschen mehr rein und ich muss schon sagen, da ist schon verdammt viel Dynamik drin.
Ja.
Und dann noch nicht nur die Baustelle, sondern natürlich die ganzen Themen mit den oder um die Members, um die Mitgliedschaft. Also da wird schon eine Menge angeboten. Aber man muss sich, glaube ich, diesen ersten Schritt trauen, durch die Tür zu gehen und Hallo zu sagen und es mal aufzusaugen. Dann passiert was mit einem. Genau, wenn man Transformationskommunikation so ein bisschen eher nach innen guckt, wenn es vielleicht Krise ist oder wenn es irgendwo grundsätzlich die Märkte verändern sich. Wie kommuniziert ein Unternehmen Wandel so, dass sich Mitarbeiter ernst genommen fühlen, statt überrollt zu werden? Kann man da so ein paar Sichtweisen teilen?
Weiterhin gilt natürlich der alte Satz intern vor extern. Natürlich muss ich mit den Mitarbeitern kommunizieren, bevor sie es aus der Presse erfahren, wenn es wirklich Veränderungen gibt. Bestimmte Themen, auch da Ehrlichkeit, Transparenz. Was haben wir vor und warum machen wir es? Das sind immer wieder die gleichen Ansätze, die ich da befürworten würde. Und die Leute einfach ernst nehmen auch und auch mal kommen lassen und fragen, warum, was beschäftigt euch, was. Ich glaube, manches Angebot wird gar nicht erst gemacht. Wenn es gemacht wird und dann nicht angenommen wird, dann muss man auch schauen, warum nicht. Gibt es da schon so viel fehlendes Vertrauen, dass die Leute nicht kommen. Aber ich glaube, das ist schon sehr wichtig, gerade in solchen Situationen.
Wenn du ein Familienunternehmen aus der Region einen einzigen Satz mitgeben dürftest, bevor es anfängt, öffentlich über seine Transformation zu sprechen, wie würde er lauten? Das ist so journalistische Fragen.
Ja, die habe ich gerne gestellt, aber ungern beantworte ich ungern. Ja,
okay. Dann gehen wir weiter.
Ja, also man sollte sich gut überlegt haben, was man wirklich vorhat. Und natürlich muss man die Leute auch auf einzelnen Schritten mitnehmen, aber das Ziel muss halbwegs klar sein und man kann nicht heute so und morgen anders kommunizieren, das ist klar. Veränderungen sind immer möglich, aber es ist schwierig, wenn die Linie fehlt.
Also eine Vision oder eine ganz klare Mission sollte rüberkommen.
Genau. Und das meine ich noch nicht mal so als den Satz, den man sich über die Tür hängt, sondern inhaltlich gesehen.
Einen inhaltlichen Rahmen. Ja. Ja. Du bist ja auch sehr hier in Heilbronn-Franken vernetzt, nicht nur durch deine frühere Tätigkeit, sondern jetzt auch immer mit vielen Selfies auf den Veranstaltungen anzutreffen.
Habe ich gelernt,
das ja. Das hast du gelernt, genau. Heute haben wir noch keins gemacht, müssen wir noch machen. Und wenn man dann eben Heilbronn-Franken anguckt, ja, was macht Kommunikation dieser Region anders als in der Großstadt? Hast du da so einen Unterschied erkannt?
Es ist einfach überschaubarer. Man trifft natürlich immer wieder, ich sage jetzt nicht dieselben, die gleichen Leute. Es sind schon es wechselt. Aber auf der anderen Seite macht es das Ganze halbwegs vertraut. Man fühlt sich nicht jedes Mal fremd. Man hat Anlaufpunkte und man sieht, dass ein Haufen Leute gemeinsam an diese Vision, die auch mit Heilbronn verbunden ist, glauben. Und das ist sehr wichtig, dass man und sich trotzdem auch immer wieder hinterfragt und austauscht und sagt, funktioniert es immer noch so? Also es wird nicht alles unkommentiert gelassen und man spricht natürlich über alles Mögliche. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, was Besonderes ist, dass man so eine Gemeinschaft.
Gemeinschaft entsteht. Ja, okay. Würdest du sagen, du bist manchmal auch, wenn du bei vielen Veranstaltungen bist, so eine Art Seismograf, wo du sagst, ja, also Gibt es schon eine Stimmungsveränderung von Skepsis hin zu wir packen an oder so? Siehst du da schon Tendenzen oder spürst du die in den Gesprächen?
Man spürt es schon, dass die zwischenzeitliche Euphorie vielleicht auch mal wieder gedämpft wurde. Ich glaube aber dann, das ist halt ganz wichtig, dass man jetzt eben mit etwas gedämpfter Euphorie dann realistischer an die Sache rangeht und auch weiß, es dauert natürlich trotzdem noch ein paar Jahre. Wir können jetzt nicht jeden Monat in die Welt rausrufen, dass wir irgendwann der KI-Hotspot in Europa sein werden wollen. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir erstmal liefern, oder was heißt wir? Das Ökosystem, ja.
Das Ökosystem, wo wir hoffentlich dazugehören. Genau. Das wäre fein, genau. Genau, du bezeichnest dich ja selber auch als Ökosystem-Player oder sowas, habe ich irgendwo mal gelesen, auch mit Fokus auf Startups. Was können etablierte Mittelständler von der Kommunikationsweise von jungen Startups lernen und umgekehrt?
Also die Unbekümmertheit, die kann man sich natürlich immer so ein bisschen anschauen. Und Startups gehen an ganz vieles unvoreingenommen ran. Und davon kann man sich immer eine kleine Scheibe abschneiden. Aber ich denke, dass Startups, was die Kommunikation angeht, häufig sehr gut unterwegs sind auf den sozialen Medien.
Personenbezogen.
Das funktioniert, da stehen sie auch direkt dafür und das kann man sich auf jeden Fall abschauen, wenn man das irgendwie hinkriegt, ja. Aber die klassische Kommunikation findet bei vielen Startups überhaupt nicht statt und da müssten sie eher sich umgekehrt von den größeren Unternehmen und
Mittelständlern ein bisschen Struktur angewöhnen.
Ein bisschen Struktur angewöhnen, genau. Und da tun sie sich natürlich schwer mit.
Ja. Jetzt springen wir doch zurück, aber wenn du in 5 Jahren zurückblickst, jetzt habe ich auch so eine Frage. Woran würdest du erkennen, dass Heilbronn-Franken die Transformation zum KI-Zukunftsstandort auch kommunikativ gut gemeistert hast?
Wenn wir in 5 Jahren uns das vorstellen, dann wird der IPAI zum großen Teil stehen, dann wird ganz klar sein, dass dann wird unter Umständen auch das Schwarz-Rechenzentrum in Lübbenau stehen. Es wird ganz vieles sich entschieden haben, in welche Richtung es der ganze Plan aufgeht.
Ob die Seilbahn kommt oder nicht.
Und ob die Seilbahn dann schon fast fertig ist oder zumindest im Bau sich befindet. Aber wenn dann praktisch es halbwegs so aufgeht, wie man sich das ausrechnet, dann muss auch das Thema eingelöst werden, dass wir international wahrgenommen werden. Mhm. Ja, da sind wir noch nicht, auch wenn mal die großen Zeitungen im Ausland darüber berichten und auch eine New York Times vielleicht schon mal einen Blick hier drauf geworfen hat. Aber das ist ja noch nicht so, dass man da wirklich eine Rolle spielt. Aber diese Rolle muss dann gefunden werden.
Also wenn man nicht mehr in Silicon Valley fliegt und fährt, sondern nach Heilbronn einladen kann, ja, dann haben wir kommunikativ auf jeden Fall was richtig gemacht.
Ja.
Wir kommen jetzt kurz zu so einer festen Rubrik, Future Mindset Moment. Einfach ein kurzer Satz, knackige Antwort. Und ja, wenn ich heute noch als Journalist arbeiten würde, würde ich vor allem über recherchieren.
Die großen Unternehmen, weil die kleinen online keine Rolle mehr spielen.
Okay. Was war die größte Lehre aus deinem Berufswechsel vom Journalismus in die Beratung?
Dass ich Antworten haben muss und nicht mehr Fragen stellen
darf. Okay, ja, das ist gut.
Ich darf natürlich noch Fragen stellen. Ich muss Fragen stellen, aber ich muss auch Antworten geben.
Okay. Welches Wort taucht in der Krisenkommunikation viel zu oft auf?
Das habe ich noch nicht durchgedacht.
Ja, dann
ein Aber, keine Ahnung.
Okay. Welche Schlagzeile würdest du dir für Heilbronn in 10 Jahren wünschen?
Heilbronn geht weiter auf seinem Weg.
Und jetzt wird es noch knackiger, Satz vervollständigen. Eine gute Krisenkommunikation beginnt immer mit
einem ehrlichen Statement.
Der Unterschied zwischen PR und Propaganda liegt für mich in
der Wahrhaftigkeit, der Glaubwürdigkeit.
Vertrauen entsteht in der Kommunikation immer dann, wenn
man transparent agiert.
KI kann vieles, aber eines kann sie nicht.
Die Zitate aus Menschen herauskitzeln, wie ein Journalist.
Ja, Christian, das waren jetzt schon eine schöne Reise. Ich fand, ich habe einiges gelernt. Auch diesen doppelten Blick haben wir kennengelernt, der jetzt irgendwie auf der einen Seite von der anderen Seite beeinflusst wird. Und also ich kann dir nur sagen, ich glaube, du bist ein guter Partner für die Unternehmen hier, weil du bist bodenständig und bringst deine Erfahrung mit. Und wenn ich ein kritisches Thema habe, ich würde dich anrufen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Stefan.
Danke dir fürs Gespräch.